Grüezi miteinander und herzlich willkommen zur 225. Folge des Brettspiele-Podcasts, den ihr werdet gebraucht. Ich bin der Sven aus der Schweiz, heute zusammen. Ein Viertel dieser 100 haben wir schon wieder voll. Was ich alles in diesem Viertel, bloß in dieser Woche alles gespielt habe, das hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Mit meiner Frau habe ich letzten Sonntag noch Machikoro gespielt. Sie hat durch die Woche hindurch das Spiel mit dem Sohn gespielt, also war das wieder aktuell, also konnten wir das auch wieder mal spielen. Selber bin ich eigentlich besonders der größte Fan von Machikoro, weil ich es relativ stumpf finde, was man da würfelt. Oder dass man das Spiel auch einfach mit einem Würfel als Sieger oder Siegerin beenden kann. Man muss ja nicht zwingend mit beiden Würfeln spielen. Ich habe es mit einem Würfel gespielt, trotzdem habe ich das Spiel verloren. Aber bloß wegen des Würfelglücks wegen. Und also meine Frau und ich, wir liefern uns da ein knallhartes Rennen, wer da die letzten Geldstück zusammensammeln kann, um halt das letzte Gebäude zu bauen. Grundsätzlich, was machen wir im Spiel? Wir haben eine kleine Auslage von zwei Karten. Die geben uns Punkte, wenn wir bestimmte Würfelwerte, sie geben uns Geld, wenn wir bestimmte Würfelwerte geworfen haben. Eine 1 oder eine 2 oder eine 2 und eine 3 ist es zu Beginn des Spiels. Da kriegen wir halt Geld, wenn wir das selber gewürfelt haben oder wenn das Gegenüber gewürfelt hat oder andere Spieler in der Partie diese Werte gewürfelt haben, dann kriegen wir jeweils eine Münze aus der Kasse. Und wenn wir am Zug sind, dann würfeln wir eben, kriegen Geld, danach können wir uns Gebäude kaufen, die mit bestimmten anderen Zahlenwerten markiert sind. Im Prinzip geht es da hoch bis zur 12. Oder noch weiter, keine Ahnung, weil ich diese Regierung nie abgrabe. Man holt sich diese Karten in die Auslage und danach kommt schon die nächste Spielerin dran. Würfelt da hin und her, sammelt Geld, gibt auch wieder Geld aus für größere Gebäude, die man halt noch bauen muss in seiner eigenen Auslage. Das sind 4 Stück. Die beginnen mit den Werten 4, mit den 10, 16 und 22 Geld, die man da ansammeln muss, um diese Gebäude dann auf ihre gebaute Rückseite zu drehen. Falls man das dann mit allen Gebäuden geschafft hat, hat man eben das Spiel beendet. Und ja, wie schon gesagt, meine Frau hat das Spiel hier gewonnen, aber am Ende war es dann tatsächlich nur noch so weit, dass wer die richtigen Zahlenwerte würfelt, und da ging mir ein Wurf mal einmal daneben, hätte ich da vor ihr geschafft, dann hätte ich das Spiel auch mit bloß einem Würfel geschafft. Die Erweiterung dazu, die große Stätte, wie sie heißt, die habe ich zwar auch gespielt, haben wir noch nicht mit der. Vielleicht sollten wir das mal einbauen, dass das Spiel doch irgendwie noch attraktiver wird oder etwas fordernder, weil jetzt zurzeit ist es bloß ein stumpfes Gewürfel, wie ich persönlich finde. Fordernd ist das nächste Spiel, und zwar haben wir Scavenger gespielt, ein neues Spiel aus dem Hause In Passions, welches ja normalerweise bloß die Spiele von Shadi Turbay aus dem Universe rausbringt. Das ist das erste Spiel mit einem anderen Autoren. Und zwar ist es Morten Monrad Petersen, den wir auch von der Automa Factory kennen. Quasi der Gründer und der Chef dieser Automa Factory hat jetzt sein eigenes Spiel rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob es sein erstes ist, aber dieses Spiel kam eben bei In Passions raus. Es ist ein Solospiel, was man auch mit mehreren Leuten, also bis zu 4 Leuten spielen kann. Mit der Geschichte aus der dänischen Sagenwelt geht es darum, dass wir den Vogte sind, ein Dachs, und versuchen, dem Gamle Erik das Handwerk zu legen. Der Gamle Erik ist so eine alte Teufelsperson, die normalerweise in der Sage nicht ganz so bösartig ist. Eher eine Person, die man leicht übertölpen kann, aber die sind in diesem Spiel, ja, versucht er halt, den Vogter zu schnappen, um uns halt selber, ja, aus dem Spiel zu werfen. Und dann haben wir das Spiel verloren. Spielaufbau ist so, dass wir im normalen Basisspiel 6 Baumkarten haben, die sind in Übergröße, also Tarotkartengröße. Auf diesen 6 Baumkarten haben wir eben 6 solche Bäume darauf abgebildet. Ja, logisch irgendwie. Die sind grün, das gibt's ja aber auf der roten Seite, auf der kaputten Seite, so quasi, kann man sie umdrehen, um anzuzeigen, dass diese Bäume kaputt sind. Diese 6 Karten werden auf der grünen Seite in einem Kreis angelegt, also so ist da kreisförmig. Auf einem Baum kommt der Vogter drauf, das sind wir, eine Dachsfigur, Auf dem Baum gegenüber kommt der Gamle Erik drauf, das ist eben so ein, ja, so ein Teufel, Hexenmeister oder sowas. Der kommt halt auf die Karten vis-à-vis drauf. Und dann gibt es noch Minions von diesem Gamle Erik, das sind solche, ja, Untertanen, solche Schergen, die wir besiegen müssen. Da gibt es zwei in den Werten 2, es gibt zwei in den Werten 3 und es gibt zwei in den Werten 4. Alle diese müssen wir besiegen, um das Spiel halt als Gewinner zu verlassen. Oder wir verlieren das Spiel, wenn der Gamle Erik uns auf diesem Baumpfad antrifft oder überholt. Also wenn er quasi auf unserem Feld landet. Dann gibt es noch einen großen Satz an Handkarten. Die werden halt gemischt und zuerst werden die in die Reihe gelegt. Die nennt sich Zukunft. Das sind drei Karten, die halt in einer Reihe liegen, halt daneben irgendwo. Da werden Karten so lange gezogen, bis keine Gamle Erik-Karte kommt. Wenn das drei Karten sind ohne Gamle Erik, dann liegen sie halt so schön in der Zukunft. Danach kriegt jede mitspielende Person noch eine Karte. Die darf auch keine Gamle Erik-Karte sein. Ja, und dann ist der Spielaufbau im Großen und Ganzen schon bewältigt. Im Prinzip kommen noch vier solcher Vogtekarten drauf. Die geben uns einfach eine Übersicht über die Aktionen, die wir machen können, um das Spiel zu spielen. Das sind wie folgt. Eben diese vier. Das eine ist Voktor's Call. Da geht es im Prinzip darum, dass wir Verbündete von der Zukunft auf unsere Hand nehmen können. Um das zu machen, müssen die quasi ihre Kosten zahlen. Die stehen in einer linken Box zu unter ihrem, ja, Bild. Es kann eben teilweise ziemlich blöde Sachen sein, die man da so machen muss, dass man weitere Verbündete aus der Zukunft entfernen muss und danach noch Karten ziehen muss, was dann wieder bedeutet, dass dieser Gamble Erik auftaucht. Der kommt halt sehr oft vor. Es kann auch sein, dass man den Gamle Erik einen Schritt nach vorne versetzt, eben halt näher an den Fock dahin. Es kann auch sein, dass man Verbündete, die bereits auf Bäumen liegen, und das ist noch ein wichtiger Kniff, die werden zuerst auf Bäumen gelegt, um sie halt, ja, auf eine Mission zu schicken. Aber die sind dann versteckt, wenn sie vertikal liegen, aber wenn sie horizontal liegen, dann sind sie halt sichtbar. Das muss man mit Zweien machen, um eine bestimmte andere Figur halt eben auch auf die Hand zu nehmen. Man kann auch eine Karte auf die Hand nehmen, wenn man einen Baum auf die defekte Seite halt umdreht und so weiter und so fort. Es sind fünf solcher Verbündete, die es im Spiel vorkommen, mit fünf verschiedenen Effekten. Das ist eben Voktor's Call, dass man eine Karte auf die Hand nehmen kann. Dann gibt es Voktor's Commands, das ist quasi eine Tätigkeit, die in zwei verschiedenen Tätigkeiten vorkommen. Das eine ist Position, bei dem man einen Verbündeten aus der Hand oder eine Verbündete aus der Hand auf einen Baum drauflegt. Und zwar die erste Karte, die man auf dem Baum drauflegt, die muss auf dem Baum draufgelegt werden, auf dem halt Fock da steht. Die nachfolgenden Karten, die müssen daneben liegen. Aber es müssen immer dieselben Karten sein, die daneben liegen. Außer man nimmt den Formsgifter, halt den Formenwandler, der kann halt andere Formen daneben, darum spielt es hier keine Rolle. Man kann aber auch Karten aus der Hand abwerfen, das ist immer noch Voktor's Command, wenn man quasi ihre verbündeten Fähigkeiten dann anwenden will. Da gibt es auch viele verschiedene, dass man im Prinzip Karten vom Nachziehstapel sich anschauen kann oder zwei Karten aus der Auslage rausnehmen kann oder vom Ablagestapel wieder zwei ungleiche Karten wieder rausnehmen kann und so weiter und so fort. Oder auch den Gamle Erik um drei Schritte zurückversetzen darf. Also es sind da sehr starke Effekte, die man auch unbedingt nutzen muss, um das Spiel dann eben zu gewinnen. Weiter gibt es noch Voktor's Gambit. Wenn man mit der Zukunftsauslage nicht zufrieden ist und irgendwie keine andere Chance hat, noch etwas daran zu ändern, dann gibt es eben noch Verzweiflungstat, bei dem man einen Baum, ja, zerstört, also auf die defekte Seite dreht, um die Karten, die wir zurzeit in der Zukunft haben, unter dem Nachzugstapel zu legen und drei neue Karten zu ziehen. Also da kann es aber auch blöd rauskommen und man hat dann plötzlich wieder drei weitere blöde Karten in der Reihe liegen. Dann hat man den Baum umsonst zerstört. Und zu guter Letzt gibt es noch die letzte Karte, die nennt sich Voktor's Wrath, bei dem es eben effektiv darum geht, diese Minions zu zerstören. Im Prinzip, wie schon erwähnt, haben wir Karten auf den Bäumen, also versuchen wir zumindest, gleiche Karten auf den Bäumen zu verteilen und dann Je nachdem, wie viele Karten, dass wir schon auf diesem Baum drauf liegen haben, können wir eben diese Aktion durchführen. Dazu müssen wir alle Verbündeten halt entsorgen und dann dürfen wir eine Minion-Karte entfernen, und zwar soll sie gleich viele, also den gleichen Wert haben wie Karten, die wir entsorgt haben. Also im besten Fall haben wir halt vier entsorgt und dann können wir eine Vierer entfernen. Falls es keine Vierer mehr gibt, müssen wir halt trotzdem halt einen anderen Wert entsorgen von diesen, ja, Minions. Danach müssen wir das Nachziehdeck shuffeln. Das hat den Grund, dass wir immer wieder Karten unten reinstecken. Also wenn wir diesen Gammler Erik halt in der Auslage haben, dazu muss ich aber später noch kommen, müssen wir dieses Deck shuffeln, was für uns eigentlich gut ist, dass wir auch Karten, die wir halt von uns, also Verbündete, die wir unten reingesteckt haben, dass die auch wieder mal sauber vertreten sind in diesem Deck. Und danach gibt es eine Option, die wir auswählen müssen aus drei. Entweder wir rennen. Also das bedeutet, dass wir mit dem Vogter so weit rennen, wie wir Karten noch auf dem Baum ausliegen haben. Dann müssen wir die Verbündeten entsorgen. Oder Rache, dass wir zuerst alle Verbündeten entfernen auf dem Baum und danach halt einen Gammler Erik aus der Zukunft entsorgen. Also der kommt dann komplett aus dem Spiel. Normalerweise kommt der bloß unter das Deck. Oder Restore, das bedeutet, dass wir alle Verbündeten entsorgen, die auf dem Baum liegen, und danach dürfen wir einen Baum heilen. Aber heilen dürfen wir Bäume nur, wenn sie auf der roten Seite sind, nicht wenn sie aus dem Spiel entfernt werden. Das kommt dann eben auch vor, falls wir mal einen Baum nochmals Schaden zufügen müssen, der bereits rot ist, dann kommt er aus dem Spiel, was somit auch den Baumkreis kleiner macht und uns schneller angreifbarer macht durch den Gammler Erik. Jetzt ist es noch eben so, dass der Gammler Erik ja ab und zu mal auch auftaucht auf dieser Zukunftsleiste. Sollte der auf der linksten Seite sein, also ganz links sein, dann müssen wir diese Karte nehmen. Wenn wir Voctor's Call machen, dann dürfen wir uns nicht für eine andere Karte aus der Zukunft entscheiden. Was dann eben bedeutet, dass er einen Schritt näher zu uns macht. Danach müssen wir die Karte wieder abwerfen bedeutet aber in diesem Fall, dass sie unter das Nachzieh, dass sie unter den Nachziehstapel kommt und dann halt später wieder auftauchen wird. Entfernt werden kann eine solche Karte eben nur durch Voctor's Wrath, wenn wir da Revenge wählen. Spielt man das Spiel nun eben alleine, dann hat man eine Handkarte zu Beginn des Spiels und kann man dann einfach immer jeweils versuchen, die gleichen Typen von Verbündeten zu sammeln. Spielt man das mit mehreren Personen, was das Spiel minimal schwerer, aber andererseits auch etwas planbarer macht, dann kann versuchen, jede Mitspielerin, jeder Mitspieler versuchen, einen eigenen Typ von Verbündeten zu sammeln und diese dann später halt eben auszulegen, was das Ganze aber auch etwas kniffliger macht, weil da das Timing und die Reihenfolge besonders wichtig ist, dass man diese Aktion so durchführen kann. Wir haben das Spiel jetzt bloß einmal gespielt, das hat uns richtig deprimiert. Das Spiel macht schon Spaß, aber weil es irgendwie ziemlich heftig ist, was da abgeht in dem Wald und weil man den Wald auch selber zerstört, im Prinzip, um halt auch die Zukunft zu entfernen, ja, kann es halt ziemlich brutal sein, weil man da dann doch relativ schnell verliert. Und das ist dann uns passiert. Wir hatten irgendwie drei solche Minions, konnten wir zerstören, danach wurde es aber von Mal zu Mal schlechter. Wir hatten immer weniger Verbündetenkarten auf der Hand, auch selten ihre Aktion genutzt, um diese abzuwerfen und ihre tollen Fähigkeiten zu nutzen, also genug schlau zu nutzen, um das Spiel halt gewinnbringend abzuschließen. Ja, das Spiel selber kommt auch noch mit zwei Erweiterungsmodulen, die man entweder einzeln hinzufügen kann oder auch beide gemeinsam, die das Spiel dann auf eine andere Weise halt auch noch etwas komplizierter machen. Da bin ich nicht allzu fest eingestiegen, dass ich da besonders viel darüber berichten könnte. Das Ganze nennt sich Scourgeteer, ist eben jetzt neu rausgekommen, also kommt's noch. Ich hatte nur die Möglichkeit, das mal eben anzuspielen. Es kommt bei Impatience, Impatience raus, vielleicht an der Messe, vielleicht ist es schon draußen. Ihr wisst selber, wie ihr euch darüber informieren könnt, ob das Spiel schon erhältlich ist. Gespielt habe ich diese Woche noch ein anderes Spiel, und zwar war das Rewild, das Spiel von Mark Tuck, welches ja zurzeit im Solo-Contest ist. Das habe ich jetzt mehrere Male noch gespielt. Die 100 habe ich jetzt diese Woche nicht mehr wieder geknackt, aber trotzdem verloren habe ich bisher keine Partie. Macht immer noch sehr viel Spaß. Bei der Arbeit habe ich gespielt Die Kinder von Carcassonne, und zwar habe ich das mit einem Liebespaar gespielt, das vor kurzem gerade geheiratet hat. Die haben zurzeit etwas Zoff in der Stube. Darum habe ich das Spiel gespielt und das Spiel dann eben auch halt ja etwas gelenkt, sage ich jetzt mal hier, dass ich der als Verlierer rausgegangen bin, aber sie beide als Gewinner dieser Partie. Und das hat ihnen vermutlich auch gut getan. Bei der Arbeit noch ein Spiel gespielt, welches ich nicht mehr abfotografiert habe, und zwar Hit. Das habe ich mit zwei Arbeitskolleginnen gespielt. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die eine Arbeitskollegin, die halt selber nie besonders viel spielt, war etwas skeptisch, weil sie sagte, aber ich kenne die Regeln doch nicht. Und dann sagte ich, ja, niemand kennt die Regeln zu Beginn des Spiels, darum erkläre ich sie auch. Und ich habe dann als Scherz gesagt, ich habe Smart 10 mit dabei, weil das ein Spiel ist, welches sie kennt. Ich habe das mal ihr zu Weihnachten empfohlen. Und wäre jetzt noch witzig gewesen, wenn ich Smart 10 mit dabei gehabt hätte. Nee, aber ich hatte Hit mit dabei, No Mercy von Rainer Knizia. Das habe ich dann relativ einfach erklärt und konnte es dann auch mit den Karten selber bedienen. Habe einfach jeweils Karten offeriert, ob sie noch mehr wollten oder nicht, so quasi wie ein Blackjack-Dealer. Und zu guter Letzt hat sie dann eben auch das Spiel gewonnen, weil sie sich da die mehrere Zehnerkarten grapschen konnte. Das war's dann schon quasi von dieser Woche, bis dann noch die Irene wieder mal zu Besuch war. Mit ihr konnten wir danach einige Spiele spielen. In der Erwachsenenrunde hat sie dann auch alle Spiele gewonnen. Und es ist ihr ganz besonders wichtig, dass ich das im Podcast erwähne, dass es vier Spiele war, die sie alle hintereinander gewonnen hat. Mit ihrem wunderbaren Flair und mit ihrem Dasein konnte sie das bewältigen. Lieben Gruß an dieser Stelle. Wir haben Trichetta gespielt, hier das Spiel auch mal kurz wieder beigebracht. Jetzt natürlich mit der Originalversion, nicht mit der Kartenversion, dass sie auch mal das haptische Bullshit-Bingo bitte ankreuzen, auch mal miterlebt mit den kristallförmigen Steinen, die da halt in zwei verschiedenen Arten und Weisen miteinander kombiniert werden können. Zum Aufbau können fünf nebeneinander liegen, damit man einen schönen Turm bildet. Durch das Spiel hindurch kann man sie aber so hinlegen, dass sie halt eine Trichetta bilden, drei nebeneinander. Das Spiel hat sie dann eben gewonnen. Ich war kurz hinter ihr, meiner Frau, die hat sich leider in der letzten Runde noch verzockt, sonst hätte sie das Spiel gewonnen, hat dann aber leider zu lange noch Steine in die Reihe gelegt, welche sie dann schlussendlich auch bitter nehmen musste. Da hat eben die Irene gewonnen. Gespielt haben wir danach noch zwei Partien District Noir, was ich hier kurz beibringen konnte. Meine Frau, die war so nett und hat die Kinder ins Bett gebracht. Diese zwei Partien hintereinander hat die Irene, ihr wisst Bescheid, sie hat die Spiele gewonnen. Niemand hat es geschafft, mit den Gebäuden zu gewinnen. Ja, aber ich war jeweils auf der Suche danach, dies so zu beenden, aber sie konnte ihre Karten geschickt timen, damit ich diese Gebäudekarten nicht bekomme. Eine hat sie aber doch noch mal in einer Runde geopfert, bei der ich dachte, sie überlässt sie mir einfach. Dabei hat sie doch insgesamt geschickter gespielt. Das nächste Spiel, was sie auch gewonnen hat übrigens, war Hygge. Hygge ist ein neues Spiel von Helvetik, was noch nicht rausgekommen ist, was ich die Chance hatte, das mal zu spielen. Jetzt nicht offiziell, aber trotzdem hatte ich die Chance, das zu spielen. Hygge ist ein Spiel, welches eben 2023 rauskommen wird, vermutlich an der Esse, vermutlich etwas auch vorher. Ich weiß es nicht genau, wann das kommen wird. Das ist das neueste kleinformatige Spiel von Helvetik, die in der Reihe ist von Bandido, Bandida, Kinoko, wie sie alle heißen, welche da jedes Jahr halt eben rauskommen. Das letzte, das rausgekommen ist, ist Bubbly vom 2022. Hier haben wir aber Hygge, was ein Spiel ist, was bereits letztes Jahr rausgekommen ist, und zwar bei Sashi und Sashi. Somit ist auch der Autor dieses Spiels Sashi. Und zwar haben wir thematisch ein Spiel, bei dem wir Tiere und Futter oder Hobbys oder wärmende Bekleidung sammeln, um durch den Winterschlaf zu kommen. bin ich gar nicht sicher, ob das vom Thema genau stimmt, aber so kommt es auf alle Fälle rüber. Wir haben hier einen Spielaufbau, bei dem wir Karten in eine Reihe und Spalte legen, die halt irgendwie sehr besonders ist. Das ist quasi der Wald oder was uns halt im Wald so zu Füßen liegt, nehme ich jetzt mal an. Dieser Aufbau ist auf Karten aufgedruckt, und zwar für 2, für 3 und für 4 Spieler ist er ein wenig unterschiedlich. Das sind einfach Karten, die halt so nummeriert sind von 1 bis 12, die halt in einer bestimmten Reihe gelegt werden, jetzt zu zweit. Ja, der Aufbau müsst ihr euch in einem Foto anschauen, zum Beispiel in den Side Notes, da sieht man es gut. Wenn man jetzt am Zug ist, versucht man Karten zu nehmen, das macht man aus einer Reihe oder aus einer Spalte, nimmt man alle Karten zu sich. Danach darf man einlagern. Es gibt eben Tiere und es gibt halt bestimmte eben Karten, die halt irgendwie halt Schneeflocken drauf haben. Das können Karten sein, die ein bestimmtes Hobby halt eben angeben oder die ein bestimmtes Futterstück sind oder halt ein wärmendes Stück sind. Aber alle, was sie alle gemeinsam haben, dass sie eine farbige Rückseite haben. Entweder sind sie gelb, blau, rot, grün, orange. Es ist so, dass wir halt eben auch Tiere haben, die Pfotenabdrücke haben. Es können entweder ein oder zwei sein. Die haben die Fähigkeit, quasi zwei verschiedene Gegenstände in ihrer Farbe einzulagern. Dann gibt es solche, die haben nur eine Pfote. Die haben halt bloß die Fähigkeit, einen Gegenstandstyp von ihrer Farbe einzulagern. Dann gibt es aber auch noch Tiere, die haben drei verschiedene Farben, aber bloß eine Pfote. Die können halt einen Gegenstandstyp einsammeln, aber von verschiedenen Farben. Also aber nur einen Gegenstand so quasi. Die sind da etwas flexibler. Was man eben optional machen kann nach dem Karten aufnehmen, ist das Einlagern. Dazu nimmt man halt ein Set aus gleichen Karten und dreht es dann um mit dem Tier. Das ist quasi der Punktestapel, den wir auf der Seite liegen haben. Danach wird geschaut, ob man halt die Auslage auffüllen muss. Falls da mehr als 4 Karten liegen, kommt auf der Gegenspieler dran. Falls da 3 oder weniger Karten liegen, ja, dann muss man die Kartenauslage wieder auffüllen, so wie es auf dem Aufbau des Spiels, auf der Spielkarte steht. Und danach, jetzt kommt das Beste, ist man sofort wieder am Zug. Man darf also sofort wieder Karten nehmen, was ich mega cool finde in diesem Spiel, dass man das so machen darf. Das Ganze wird dann so lang gespielt, bis die Winter naht oder der Winter kommt Karte aufgedeckt wird. Diese wird zu Beginn des Spiels in die unteren 15 Karten reingemischt. 15, wenn wir halt zu zweit oder zu viert sind. Nur 9 Karten, wenn man zu dritt spielt. Die Karte, die kommt dann irgendwann und danach, wenn sie aufgedeckt wird, ist die Runde auch sofort fertig. Man hat dann noch Einzug, was man machen kann, quasi ein weiteres Einlagern oder eine Karte abwerfen. Am Schluss des Spiels kriegt man Punkte für jede einzelne Schneeflocke, die man gesammelt hat. Und da gibt es eben auf diesen Gegenstandskarten Schneeflocken. Das sind Karten mit 2, 3, 4 oder 5 solcher Schneeflocken drauf, die man da eben eingelagert hat. Und für die kriegt man dann jeweils Punkte. Und am Ende des Spiels kriegt man aber auch Punkteabzug für Sachen, die man nicht eingelagert hat. Und zwar kriegt man Punkteabzug für jeden Gegenstandstyp oder für jede Gegenstandstyp-Karte. Für jede Karte kriegt man einen Abzug und auch für jedes Tier kriegt man dann einen Abzug. Da sollte man schauen, dass man diese Karte irgendwie dann doch noch frühzeitig einlagert, bevor der Winter kommt, bevor man noch mehr Karten vom selben Typ eben sammelt. Ja, hey! Ich habe das mit der Irene gespielt, erratet, wer gewonnen hat. Ich hatte es ja schon gesagt, das war die Irene. Es hat mir Spaß gemacht, tatsächlicherweise. Wieder mal eins der besseren Spiele aus dieser Helvetic kleinformatigen Ausgabe. Spielt sich relativ schnell, aber trotzdem ist es noch interessant, was für Karten, dass man da eben draftet aus der Auslage, wann, dass man halt beginnt, diese Sachen einzulagern. Also ja, zu Beginn des Spiels muss man nicht allzu lange warten, aber wenn man es schaffen kann, mehrere Hobbykarten oder halt Sammelkarten vom gleichen Typ halt zu stapeln und das passende Tier hat, dann kann man wirklich große Punkte da abgraben. Macht also Spaß. das Originalspiel, was von Sashi und Sashi rausgekommen ist, heißt Before the Guests Arrive, kam eben dann letztes Jahr raus bei Sashi selber, wurde natürlich auch wieder von Sashis Frau Takako Takarai illustriert, kennen wir halt diese Illustrationen vom alten Coffee Roaster, was sie schon damals gemacht hat, bis hinüber zu Remember Our Trip, was sie halt eben auch schon illustriert hat, wie alle anderen Spiele von Sashi eigentlich. Und da geht es im Prinzip darum, dass wir halt Gäste in unserem Haus erwarten und dass alle Familienmitglieder tüchtig mithelfen müssen, das Haus aufzuräumen. Das sind da Kinder und Omas und Opas, die halt nicht besonders viel tragen können. Die haben dann bloß eine Hand. Das ist hier quasi die Pfote in dem Waldspielhüge, was wir haben. Und dann halt tatkräftige Mitarbeiter, so wie Vater, ein Kind und die Mutter, die halt dann mehr Gegenstände zusammensammeln können, weil sie nicht ganz so alt oder jung sind wie das Kleinkind. Genau, da wird halt irgendwie halt so lange aufgeräumt das Zimmer, bis die Gäste halt eintreffen und dann hoffen wir, dass das Haus dann eben sauber und aufgeräumt und auch sauber geputzt ist. Before the Guests Arrive oder Hygge von Helvetic, was ja dieses Jahr noch rauskommen wird, haben wir gespielt, hat Spaß gemacht. Danach kam meine Frau wieder und wir haben das nächste Großspiel gespielt, und zwar Planet Unknown. Ich sehe gerade, dass ich Planet Unknowns geschrieben habe. Hier das S löschen. Dann ist das auch richtig. Bei Planet Unknown haben wir dieses Puzzlespiel, bei dem wir den Planeten besiedeln oder terraformen müssen. Ich weiß es nicht genau, spielt keine Rolle. Auf alle Fälle müssen wir das sauber machen, ohne so viele Meteoriten, Asteroiden, was mir persönlich in diesem Spiel jetzt nicht gelungen ist. Gewonnen hat hier mit 40 Punkten die Irene, knapp vor der Corinne, die das Spiel, also Corinne meiner Frau, die das Spiel mit 39 Punkten beendet hatte. Ich hatte, glaube ich, 32 oder 29 Punkte, ja, nicht besonders viel. Und auch ich war die Person, die das Spiel dann beendet hat. Ich hatte die Wahl, ein Stück einzubauen, was ich noch einbauen hätte können, oder ein Spiel, welches dann, oder ein Stück, das ich nicht einbauen wollte, habe ich dann eben so gemacht, weil ich da halt diese Leisten noch hochfahren wollte, um halt diese Punkte zu kriegen und nicht noch das Spiel länger hinauszögern wollte. Hat also auch wieder Spaß gemacht. Und das waren bereits die Spiele, die wir so diese Woche gespielt haben.
Welche Spiele hat Papa mit uns gespielt?
Mit meiner Tochter habe ich diese Woche Pylos gespielt, das Spiel, was sie ja schon letzte Woche vorgeschlagen hat. Jetzt habe ich es diesmal vorgeschlagen und ohne ihr groß zu helfen, haben wir das Spiel gespielt. Leider hat sie dieses Mal nicht gewonnen, dafür ging der Sieg an mich. Ein weiteres abstraktes Spiel, was wir gespielt haben, habe ich mit meinem Sohn gespielt und da kam bei uns Chin auf den Tisch von Rainer Knizia. Das Spiel kam bei Pegasus 2012 raus. Hier haben wir ein großes Spielfeld, welches so ein Raster ist aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mal 13 Felder, die wir belegen müssen mit Dominosteinen. Hier kommen ganz viele Dominosteine in wenigen Ausführungen vor, und zwar sind das rot-rote, blau-blaue, gelb-gelbe Dominosteine und jeweils eine Mischung blau-gelb, rot-gelb und blau-rot. Diese 6 Typen gibt es, davon gibt es jede Menge, und die werden dann eben gemischt und in einem Stapel oder in mehreren Stapel aufgeteilt. Davon kriegen wir 3 auf die Hand, und was wir auch noch kriegen, sind Pagoden. Das Ziel des Spiels ist es, alle seine Pagoden loszuwerden. Wer das zuerst schafft, der hat das Spiel begonnen. Ja, zu Beginn legen wir halt einen solchen Dominostein auf ein Spielfeld. Es gibt schon bereits aufgedruckte solche Farben, also rote, blau und gelbe gibt es bereits auf dem Spielfeld. Was wir jetzt machen wollen, ist, das Ganze zu verbinden. Hat man nämlich 2 solcher Farben zusammen, das kann auch passieren, wenn man sie halt einzeln legt, ja, dann kann man eine Provinz gründen. Das bedeutet, dass man bereits eine Pagode darauf legen kann. Es gibt Optionen, verschiedene Optionen im Spiel, was man machen kann oder was jeweils passiert, wenn man einen Dominostern gelegt hat. Das eine ist es eben, eine Provinz zu gründen, wenn man quasi 2 solche gleichfarbige Felder nebeneinander hat. Was man auch machen kann, ist eine Provinz zu vergrößern. Das bedeutet einfach, dass man halt an eine bereits bestehende Provinz nochmal so einen Dominostein hinlegt, dann wird er größer. Was man auch noch machen kann, ist eine Großprovinz zu gründen. Das bedeutet, dass man halt dann später nochmal die Provinz etwas vergrößert, bis er dann 5 oder noch größer ist. Ja, dann kann man eine weitere Pagode auf die bestehende Pagode drauflegen. Dann hat sie die Maximalgröße erreicht von 2 Stufen. Dann hat man eine Großprovinz quasi gebildet. Was man auch noch machen kann, ist es, eine Provinz zu übernehmen. Das geschieht dann irgendwie, wenn 2 Farben gleichen Typs halt irgendwie zusammen verbunden werden über einen gleichen Farbdominostein. Da muss man aber schauen, welche Person mehr Provinzflächen halt in dieser Verknüpfung mit einbringt. Ist es ein Gleichstand, dann darf man diese Karte nicht legen. Hat es einen Ungleichstand, also quasi jemand eins mehr, dann kann diese Person halt diese Provinz übernehmen. Das macht man dann nicht freiwillig, wenn man sieht, dass man die Person ist, die weniger Flächen halt in diese Verknüpfung mit einbringt. Was man auch noch machen kann, ist Dörfer übernehmen. Dörfer sind quasi bereits aufgedruckte neutralfarbige Flächen. Wenn man die mit einer Provinz von sich verbindet, dann darf man zusätzlich da noch ein solcher Pagode in dieses Dorf reinlegen. Was man auch noch machen kann, ist es, Dörfer zu übernehmen. Wenn man da quasi mehr Provinzen an diesem Dorf anliegen hat mit mehr Pagoden oder auch Doppelpagoden, dann kann man quasi dieses Dorf übernehmen. Und das waren bereits alle Regeln. Im Prinzip legt man jetzt einfach Reihe um, solche Dominosteine ins Spielfeld, zieht danach jeweils wieder einen neuen Dominostein auf die Hand und versucht dann möglichst gewinnbringend diese Provinzen, Großprovinzen so zu verbinden oder auch Dörfer so zu verbinden, dass man möglichst schnell alle seine Pagoden losgeworden ist. Mein Sohn selber, der hat das nicht besonders gut gespielt, weil er seine Provinzen immer weiter vergrößert hat, was ihm gar nichts brachte, denn nach einer Großprovinz kann man diese Provinz nicht mehr einnehmen und darum spielt es hier keine Rolle mehr. Die Plättchen, die müssen von der Farbe her nicht angrenzend liegen vom selben Farbtyp, weil sonst werden sie tatsächlicherweise immer größer. Sie können einfach an einer beliebigen Farbe anliegen. Aber nicht an einem Dorf, ohne dass sie an einer anderen Provinz anliegen. Das geht nicht. Dann gibt es da eben auch noch ein Spielplanfeld, die Spielplanseite Löwe, wo es noch Wasserfelder gibt. Wie man sich vorstellen kann, dürfen diese Dominosteine auch nicht auf Wasser aufliegen. Das Spiel kam dann noch später mit einer Erweiterung mit 2 weiteren Plänen. Was war das? Der Drache und der Schildkrötenseite, die dann auch noch Gebirge haben, soweit ich das gesehen habe. Die sind sehr schwer zu kriegen. Ich hatte da die Möglichkeit, mir da diese schlechten Grafiken, die bereits rumliegen, etwas aufzupolischen und mir das dann selber auszudrücken. Somit habe ich diese Karten auch im Besitz. Das war Gin, hat mir persönlich Spaß gemacht. Mein Sohn, der war dann eben etwas betrübt, als er dann gesehen hat, wie schnell dass ich meine Pagoden losgeworden bin. Trotzdem hat er doch mal noch Lust, das nochmals mit mir zu spielen. Gespielt haben wir dann noch am Spielabend, als die Irene hier war, 2 Runden, also oder 2 Runden, bis jede Person zweimal dran war. Just One, das konnte auch meine Tochter mitspielen, die weder lesen noch schreiben kann, oder noch nicht so gut zumindest. Das haben wir dann jeweils so gemacht, dass eine Person ihr half, nachdem wir selber das Wort für uns aufgeschrieben haben, haben wir halt gesagt, welches das Wort ist, das gesucht wird. Sie soll sich da Gedanken dazu machen, was für ein Wort sie selber aufschreiben will. Danach konnte man es ihr dann buchstabieren. Falls sie aber dasselbe Wort gewählt hat, wie halt die Person, die ihr half, dann durfte sie ihr es nicht aufschreiben und das von uns musste dann eben gelöscht werden. Aber sie hat da wirklich sehr gut mitgespielt und gut mitgedacht mit den Hinweisen. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Das war dann Just One. Und bereits die Spiele, die wir jetzt so diese Woche mit den Kindern gespielt haben. Aus der Print-and-Play-Bastelecke. Gebastelt habe ich mir diese Woche ein Retheme zu Potato Man. Potato Man selber ist ein Stichkartenspiel aus dem Jahre 2013 von Günther Burkhardt und Wolfgang Lehmann. Ein Stichkartenspiel, bei dem man die Farben nicht bedienen muss. Nee, ganz andersrum. Man darf nie dieselbe Karte spielen, die halt zuvor gespielt wurde. Spielt man es zu viert mit 4 Karten oder mit 4 Kartenfarben, dann muss jede Farbe einmal vorkommen. Die Person mit dem höchsten Zahlenwert, die gewinnt den Stich. außer man spielt den Potato Man, die quasi dreimal vorkommen im niedrigsten Wert von der schlechtesten Farbe, dann gewinnt sie immer gegen Lord Fry mit der stärksten Farbe mit den höchsten drei Zahlenwerten. Da gewinnt eben der Potato Man jedes Mal den Stich, egal welche anderen Karten auch darin liegen. Das Ganze habe ich dann rethemed zu Punch-Out. Habe da auf Boardgame Geek gesehen, dass es eine Person schon gab, die das Punch-Out-Thema aufgenommen hat von der alten Nintendo vom NES-Spiel. Und ich fand es so geil, dass ich dann das selber noch mit der Super Nintendo-Version oder es war die Wii-Version, die sich einfach Punch-Out Ausrufezeichen nennt, mit den Grafiken davon habe ich da was zusammengestellt. Das Ganze auch noch etwas eingefärbt und dann auch noch ihre Namen so etwas eingeschrieben. Ich hatte noch etwas 3D-Druckausschüsse, die ich dann noch beklebt habe mit Tokens. Jetzt ist es so, dass die Farben halt schwach und stark sind. Es gibt eine Farbe, die beginnt mit den Zahlenwerten von 1 bis hoch zur, keine Ahnung, 16. Es gibt und dann noch die stärkste, die beginnt mit dem Zahlenwert 4 oder 5 bis hoch zu 18. Die anderen zwei Farben, die sind irgendwo dazwischen. Also die Farben, die Zahlen, die kommen irgendwie. Kartenwerte von 12 bis 13 oder 14 kommen dann in den einzelnen Kartenfarben vor. Und die einen Karten sind etwas stärker, weil sie höher raufgehen. Die anderen sind etwas schwächer, weil sie weniger hoch raufgehen und auch schon niedrig beginnen. Die Token, die man jetzt eben hat, die widerspiegeln quasi die Stärke dieser Kartenfarben, dass quasi die Zahlenwerte, die am höchsten raufgehen, hat den Token mit dem Wert 1. Die Zahlenwerte, die halt die niedrigsten sind, die haben die Token mit dem Wert 4. Jedes Mal, wenn man also einen Stich gewinnt mit einer bestimmten Farbe, dann kriegt man einen Token mit dem dementsprechenden Wert. Sind das eben niedrige Karten, dann kriegt man eher einen hohen Token. Sind das denn eben die höheren Karten, kriegt man einen niederwertigen Token. Sind mal alle Token von einem Set ausgegangen, dann kriegt man die 5er-Token. Genau, und die sind dann halt besonders wertvoll, wenn man darauf spielt. Kommt's mal vor, dass eine Person keine passende Karte legen kann, also weil sie nicht mehr diese Farbe bedienen kann, also bedienen heißt, dass man eben nicht bedienen muss, sondern eine Farbe legen muss, die zuvor noch niemand gelegt hat, dann endet die Runde sofort und der Stich wird nicht mehr zu Ende gespielt. Es werden alle Punkte zusammenaddiert, die man bisher gesammelt hat, und danach spielt man noch weitere Runden, so viele Runden, wie Personen am Spiel teilnehmen. Spielt man das Spiel zu zweit, dann muss man jeweils zwei Karten in den Stich reinlegen, also Spieler A und dann Spieler B und dann wieder Spieler A und Spieler B mit unterschiedlichen Farben, aber es darf nie die niedrigsten, also es darf quasi nie der Potato Man oder der Little Mac in unserer Version zweimal vorkommen in diesem Stich. Da muss man einfach jeweils diese vier Karten spielen. Spielt man das Spiel zu dritt, wird ein Spielaufbau empfohlen, bei dem halt die dritte Farbe aus dem Spiel entfernt wird, dass man nur drei Farben hat, die es halt zu spielen gilt. Es wird als Variante angegeben, die es aber empfohlen ist, so zu spielen. Also vielleicht hätte man es nicht als Variante reinnehmen sollen, sondern einfach als Regeländerung für drei Personen. Habe ich es aber bloß zu zweit und zu viert gespielt, macht mit allen Personen Zahlen sehr viel Spaß. Das Potato Man oder meine Punch-Out-Version. Gebastelt habe ich mir diese Woche noch The Lucky Seven. Jetzt sehe ich gerade, dass ich bei den Shownotes schon wieder Seven geschrieben habe. Ich dachte schon, dass ich das gestern geändert habe. Aber da ich es ja zweimal schreiben muss, ist mir dieser Fehler wohl zweimal untergelaufen. The Lucky Seven ist ein Solospiel von Zach Barth. Und das ist ein Spieleautor, den man nicht besonders gut in der Brettspielszene kennt. Aber in der Videospielszene kennt man ihn vielleicht, wenn man im Bereich Indie-Games etwas unterwegs ist. Und zwar der Zach Barth. Der hat eine eigene Spiele-Schmiede gehabt, eine eigene Videospielfirma, die gibt's aber leider nicht mehr, die sich da Zachtronics nannte. Die ist vor allem bekannt geworden aus diesen Logik-Spielen wie Space Cam oder TIS 100 oder anderen Spielen. Das sind quasi sehr knifflige Logikrätsel, die man auch teilweise lösen musste, aber hat auch schon eine Solitärkarten-Sammlung hat er auch schon selber erstellt. Also da hat er schon etwas Kartenspielerfahrung, was er auch mit diesem Spiel zeigt, der Lucky Seven. Lucky Seven ist ein Kriegsspiel, bei dem man eine Truppe ist, bestehend aus 8 Personen, die dann eben in das Spielfeld reingelegt werden müssen. 8 Personen, wie können das Lucky Seven sein? Dazu komme ich noch. Es wird zu Beginn des Spiels ein Spielfeldrahmen aufgestellt, bei dem die Koordinaten von der X- und Y-Achsen angegeben werden. Es sind daneben 6 Karten in der horizontalen und 4 Karten in der vertikalen. Die werden so mit Zahlenwerten nach oben angegeben und danach werden einzeln die Chormitglieder, die werden halt eben gemischt und einzeln in das Koordinatennetz reingelegt. Und zwar die erste Karte auf die 1-1, die zweite Karte auf die 2-2 und so weiter und so fort. Weil die Karten der Koordinaten zuerst gemischt werden, ist der Spielaufbau immer unterschiedlich. Nun ist es so, dass die 8. Karte, die gelegt wird, die wird dann leider von einem Mörser getroffen. Somit sind die anderen Spieler, die noch am Leben sind, halt eben die Lucky Seven. Das ist ziemlich tragisch eigentlich. Die 8. Person, die kommt sofort aus dem Spiel und alle daneben liegenden Karten, die werden auf ihre geduckte Seite gedreht. Diese Karten, das sind eben halt verschiedene Personen, die man halt so aus Kriegsfilmen kennt, halt der Joker oder der Führer, der Pazifist, der Hammer, der Amboss, welches sie die eigenen oder dieselben Fähigkeiten haben. Der Führer und so weiter. Die Maus. Die haben alle so spezielle Fähigkeiten, die sie halt durch das Spiel hindurch anwenden können. Jetzt ist es so, dass wenn der Spielaufbau getätigt ist, dann kommt halt die erste Phase, die halt jedes Mal wieder durchlaufen werden muss. Da kommt das Encounter, bei dem wir in jede Reihe nun eine Gefahrenkarte reinlegen. Wenn man diese Karte aufnimmt, dann wird auch angezeigt, in welcher Spalte das sie gelegt wird. Das ist eine Karte, die man auf eine, in diese Reihe legen kann. Dann kann es sein, dass sie entweder auf eine Personenkarte draufgelegt werden kann. Dann ist die irgendwie für diese Runde blockiert oder sie kommt irgendwo daneben. Bestimmte Legeregeln, die man hier halt eben befolgen muss für jeden Kartentyp, der da vorkommt. Nachdem das halt in jeder Reihe so eine Karte hingelegt wurde, kommt quasi die Manöverphase, bei dem wir unsere Personen durch das Spielfeld hindurch bewegen können. Wir können angrenzend laufen, aber wir können auch diagonal laufen. Wir können bloß nicht diagonal durch zwei angrenzende Gefahrenkarten laufen, aber durch zwei angrenzende Teamkollegen können wir diagonal hindurch laufen. Also fast die angrenzend oben und links oder oben und rechts halt liegen, können wir eine diagonale Bewegung nicht mehr machen bei diesen Gefahrenkarten. Wir positionieren uns also quasi so, dass wir neben ausliegenden Gefahrenkarten uns hinplatzieren, falls wir diese besiegen können in der nächsten Phase, ist quasi die Attackephase, wollen wir uns eben so positionieren, dass wir angrenzend zu solche Gefahrenkarten liegen, um einen möglichst hohen Angriffswert zu erreichen, um dann die Gefahrenkarte in der nächsten Phase auszulöschen. Danach kommt eben die Attackephase, bei der wir dann eben diese Karte entfernen, diese einzelnen Threat Cards, diese Gefahrenkarten aus dem Spiel nehmen, falls die Gesamtstärke von unseren Helden im Spiel halt diese Werte gleich sind oder übertreffen, dann werden die entfernt. Danach kommt es zur Counter-Attack-Phase, bei dem dann alle Karten, die wir nicht entfernen konnten aus dem Spiel, die greifen uns dann an, falls wir angrenzend daneben liegen oder je nachdem, wenn es ein Panzer ist, dann dürfen wir nicht in derselben Reihe liegen oder müssen geduckt sein, um vom Geschoss nicht getroffen zu werden. Dann kommen dann einzelne Karten wieder raus, je nachdem, welcher Typ das sie sind. Das Spiel wird dann so wiederholt gespielt, Phase 1 bis 4, also eben Gefahren reinlegen, Manöverkarte, Attackekarte und Counter-Attack-Phase, bis wir die letzten 4 Karten gelegt haben. Danach kommt der Helikopter und wird uns retten. Wir haben dann noch 2 Runden Zeit, quasi das ganze Spielfeld zu räumen. Falls wir das geschafft haben, dann haben wir das Spiel auch gewinnend beendet. Und falls wir das nicht schaffen, es hat noch Gefahrenkarten im Spielfeld und wir konnten sie nicht entfernen, dann haben wir das Spiel verloren. Es ist ein sehr schönes Spiel von der grafischen Aufbereitung her. Es ist auch wirklich eine Herausforderung, dieses Spielfeld leer zu räumen von der taktischen Bewältigung des Spiels. Also wirklich auch ein sehr tolles Level. Von der Thematik her, mit der Kriegsthematik her, ist es doch ziemlich brutal, weil es ist, wir sind da wirklich in einem Kriegsfeld, bei dem wir uns hin und her bewegen müssen, uns auf unsere mitspielenden Karten quasi vertrauen, also auf unsere Kompagnons vertrauen müssen, dass wir das Spiel halt gemeinsam irgendwie schaffen. Eben, es ist ein Solospiel, aber ich rede hier von den Kartencharakteren, die halt ihre eigenen Fähigkeiten haben. Im Spiel selber können wir uns eben ducken und wir können also auch wieder aufstehen, aber nur, wenn wir eine stehende Karte daneben haben. Also wir haben den Leader, der Leader, der kann auch diagonal angrenzende Karten zum Aufstehen zwingen. Wir haben den Athleten, der zwei Felder aufs Mal laufen kann und auch bei jedem Schritt laufen auch angrenzende Personen zum Aufstehen zwingen kann. Und so weiter und so fort. Der Pazifist, der zwar keine Angriffsstärke hat, aber wenn er neben dem Hammer und dem Amboss liegt, dann gibt er ihnen noch quasi einen Boost beim Angriff und so weiter und so fort. Also diese Karten arbeiten sehr harmonisch miteinander. Von dem her sind wir auf unsere Teammitglieder angewiesen. Und wenn sie dann dahin raffen, weil sie von einem Mörser getroffen werden, dann ist das eben schon ziemlich heftig. Und wenn man sieht, dass man nicht mehr aufstehen kann, weil man bewegungsunfähig ist und dann im nächsten Zug halt mit einem Gegenangriff vom Gegner rechnen muss, dann wird es eben dann langsam, aber sicher kritisch. Man wird überwältigt von den Gefahrenkarten und man hat die Realität des Kriegs plötzlich hautnah auf dem Spieltisch, was doch ziemlich heftig ist. Die einzelnen Personen, die erinnern dann eben auch aus Charakteren von verschiedenen Kriegsfilmen, die wir so kennen, halt ähnlich wie im Full Metal Jacket, was ich eben auch einen ziemlich heftigen Film finde. Jo, hey, das Spiel gibt es online zu kaufen. Es gibt auch eine Print-and-Play-Version zu kaufen, die nicht sehr viel teurer ist als das Originalspiel. Ich weiß nicht, aber ob sie schon bereits ausgeschossen sind vom Originalspiel, ob man das bei ihnen überhaupt noch kriegen kann. Der Link zu Coincidence, dieser Firma, die halt aus ehemaligen Mitarbeitern von Zachtronics besteht und die jetzt eben solche Kartenspiele oder Brettspiele rausbringen wollen, den habe ich euch in die Shownotes gepostet. Schaut doch da mal vorbei. Die Regeln dazu, die gibt es halt eben nicht in Druckversion, habe ich mir bloß eine selber erstellt. Die gibt es eben bloß online nachzuschauen. Die sollte aber auch immer laufend verändert werden. Darum wollten die sie nicht ausgedruckt haben oder in einer Print-Version. Aber sie scheinen für mich eigentlich doch fertig zu sein. Das Spiel, das war auf GameFound oder sonst ein sonstiger in Plattform, Indiegogo vielleicht, bei dem man das Spiel kaufen konnte. Ich nehme an, dass da die letzten Regeln eigentlich bereits schon seit einer geraumen Zeit gefestigt wurden und sich daran nicht mehr viel verändern wird oder auch eben gar nichts mehr. Hat mir Spaß gemacht, aber wirkt schon mit der Zeit etwas deprimierend, wenn man da eben sieht, wie die einzelnen Teamkollegen halt eben dahin gerafft werden durch das Kriegsgeschehen. The Lucky Seven mit dem höchst irreführenden Titel. Das war The Lucky Seven aus der Print and Play Bastelecke. Ja, und das war's wieder mal mit den Spielen von dieser Woche. Gespielt habe ich da eben Scouentier mit den Erwachsenen, mit meiner Frau, was ich ziemlich schwer fand, aber trotzdem eine tolle Herausforderung bietet. Das möchte ich dann unbedingt noch weiterspielen in meinem Urlaub, vielleicht eben auch solo oder mit meiner Frau. Mal schauen, wie wir da dazu kommen. Gespielt habe ich dann eben auch noch Gin, ein abstraktes Spiel mit meinem Sohn, was ich jetzt selber eigentlich noch cool fand, weil ich solche einfach zugänglichen Spiel mit einfachen Regeln, aber doch einer gewissen Tiefe, doch noch sehr spannend finde. Aus der Print-and-Play-Bastelecke hat mich jetzt eben The Lucky Seven auch doch sehr überrascht. Ein Spiel, was von einem Videospielautoren kommt, der da ein tolles Solospiel hingebracht hat, fand ich doch noch sehr interessant. Mit diesem Aufbau, was man sonst auch von keinem anderen Spiel bereits gesehen hat und den Manövern, die man so mit seinen Teamkollegen machen muss, bietet das Spiel also sehr viel Varianz und auch eine bestimmte Tiefe. Das war The Lucky Seven und die Spiele, die ich jetzt so diese Woche gespielt habe. Und somit bleibt mir nichts weiteres mehr zu sagen als gut Brett, weiterspielen. Ciao zusammen. Ja, ich bin jetzt auch gerade in der Ferien nachgekommen, habe noch geschafft bis am Donnerstag, den Freitag habe ich bereits frei gehabt und ja, jetzt kann ich dann langsam meine Ferienzeit geniessen. Nächste Woche sind wir dann weg mit der Familie, dann fahren wir ja, an einen wärmeren Ort oder noch wärmer. Vielleicht wird es auch viel regnen, so wie ich sehe, dann regnet es dann am Montag und am Dienstag. Wir sind dann einfach ein bisschen am Zelt. Ich hoffe, dass wir da doch die nassen Tage dann noch trocken durchkommen und werden dann dort auch noch halt gut essen, gute Glasse und einen Swimmingpool und See können geniessen. Einfach eine gute Ferienzeit. Ich hoffe, ihr habt auch eine gute Zeit, spielt viel, geniessen das Wetter, macht's gut, ciao zusammen.